Als Jesus seine Jünger verließ, Himmelfahrt, und zu seinem Vater auffuhr, war sein irdischer Auftrag erfüllt. Seine Jünger waren geschult und konnten die gute Nachricht vom Reich Gottes in Theorie und Praxis umsetzen. Jesus hatte sie ja nicht nur theoretisch unterwiesen, sondern hat ihnen ja immer wieder Gelegenheit geschenkt, das auch in die Praxis umzusetzen. Also eigentlich waren sie gut ausgerüstet. Sie waren jetzt bereit, diese Botschaft zu verkündigen. Ja, wenn Christian jetzt die Folie nochmal öffnet, dann lesen wir nämlich: Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Diese Verse sind jetzt im Markus-Evangelium. Der ist ja bekannterweise sehr knapp in seiner Ausführung. Aber er kommt jetzt hier auf Folgendes zu sprechen. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Und jetzt müsste eigentlich eine kleine Pause kommen. Ich lese weiter, aber diese Pause zwischen diesen letzten Versen, die wollen wir gleich noch füllen. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Markus 16, 15 und folgende Verse. Also zwischen diesen letzten Versen, wo ich eine Pause gemacht habe, sind die anderen Berichte etwas ausführlicher. Wir lesen, dass in Lukas 24 Jesus seinen Jüngern befahl, zunächst einmal die Füße stillzuhalten und zu warten auf etwas, was ihnen noch fehlte. Die Ausrüstung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Da sagt er, und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, warten, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, warten ist eigentlich immer eine schwierige Übung. Ich war letztens unterwegs mit der Bahn und musste dann einen Anschlusszug erwarten. Das dauert ja auch eine ganze Zeit. Warten ist nicht so ganz einfach. Aber sie gehorchten und blieben einmütig zusammen. Nun wussten sie ja nicht genau, wie lange sie warten sollten. Also stellt euch vor, Jesus sagt uns jetzt, so jetzt wartet mal. Das kann ein Tag sein, das kann eine Woche sein, das kann ein Monat sein, das kann auch ein Jahr sein. Also Jesus hat ihnen nicht gesagt, wie lange sie warten sollten. Und naja, wenn man so wartet, dann sie hatten gut Gemeinschaft miteinander. Zuerst waren es 11, dann reicherte sich das nachher an. Da wurde die Zeit ausgenutzt und sie hatten so den Eindruck, sie sollten dafür sorgen, dass die Lücke, die entstanden war durch den Judas, der ausgeschieden war, dass da ein Nachfolger gewählt werden sollte. Das haben sie in dieser Zeit gemacht. Sie haben dann einen 12. Jünger dazu gewählt, der von Anfang an dabei gewesen ist. Von Anfang der Schulung, die Jesus mit seinen Jüngern auf den Weg gebracht hatte. Also sie nutzten die Zeit, sie hatten Gemeinschaft miteinander, sie beteten viel, aber sie wussten nicht, wie das aussehen würde. Ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nun stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt Jünger und solltet jetzt erwarten, mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet zu werden. Hättet ihr da irgendwelche Vorstellungen, wie sowas aussehen könnte? Also man kann ja so einiges sich ausdenken. 10 Tage, so lange dauerte es dann von Himmelfahrt bis Pfingsten, 10 Tage warten. Wozu? Wozu sollten sie warten? Ich könnte mir denken, dass vielleicht der ein oder andere Jünger gedacht hat, vielleicht ist das nächste Fest, was vor uns liegt, so der Stichtag. Wir kommen so ein bisschen auf das, was bei den Juden bekannt war. Es gab ja verschiedene Feste bei den Juden und die werden auch heute ja noch gefeiert. Und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, es könnte sein, dass die Erfüllung des Versprechens von Jesus mit dem Zeitplan Gottes zusammenhängt. Das Pfingstfest war damals, ich weiß nicht, ob es damals schon als Pfingstfest bezeichnet wurde, Shavuot ist der jüdische Begriff dafür. Das Fest gehörte zu den großen jüdischen Festen. Ein Erntefest, an dem die Erstlinge der Ernte geopfert wurden. Ich habe uns das mal so ein bisschen rausgesucht. 3-mal im Jahr, so steht es geschrieben in 2. Mose 23, 3-mal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein Wallfahrtsfest feiern. Das erste begeht zuerst das Fest der ungesäuerten Brote und esst 7 Tage lang Brot ohne Sauerteig. Das haben wir in den letzten Predigten ja gehört. Das ist das Pessachfest oder Passafest. Ich habe euch befohlen, dies jedes Jahr zur festgesetzten Zeit im Monat Abib zu tun. Denn in diesem Monat seid ihr aus Ägypten ausgezogen. Niemand soll mit leeren Händen zu meinem Heiligtum kommen. Das war mosaisches Gesetz. Ein Fest, das Pessachfest. Dann kommt als Aufzählung, feiert als nächstes das Erntefest und bringt mir die ersten Früchte eurer Arbeit dar, wenn ihr das Getreide auf euren Feldern geerntet habt. Es war also das Fest der Ernte oder der Tag der Erstlinge, 50 Tage nach Pessach. Zuletzt soll im Herbst das Fest der Obstlese stattfinden, wenn ihr die Früchte von euren Weinstöcken und Bäumen abgelesen habt. Das ist das Laubhüttenfest. 3-mal im Jahr, Moment, da bin ich jetzt ein zu weit geraten, 3-mal im Jahr, zu diesen 3 Festen sollen alle Männer Israels zu mir, dem Herrn, an mein Heiligtum kommen. Damals war es noch die Stiftshütte, nachher wurde es der Tempel. Und da sollten alle Männer hinkommen. Also zu diesen Festen. Zu diesem Fest der Ernte, also das, was wir in der Mitte sehen, zu diesem Fest der Ernte wurde in den Synagogen und im Tempel regelmäßig das Buch Ruth vorgelesen. Altes Testament, wer die Bibel kennt. Ruth und ihre Geschichte, kann man in Ruhe nochmal nachlesen, ist ein Typus für die neutestamentliche Gemeinde. Und das wurde regelmäßig an diesem Fest vorgelesen, in den Synagogen und im Tempel. Genau an diesem Tag, als der Heilige Geist die Jünger mit göttlicher Kraft erfüllte, wurde die neutestamentliche Gemeinde gegründet. Sie wurde geboren. Die ersten Früchte, die man im Alten Testament in den Tempel brachte, die ersten Früchte, die Erstlingsfrucht, wurde für das Reich Gottes eingebracht. Genau an diesem Tag fing die neutestamentliche Gemeinde an zu leben. Ist das nicht toll? Gottes Plan hat so eine Tragweite. Und jetzt lesen wir im Pfingstbericht, Apostelgeschichte 2, dass an diesem Morgen etwas Außergewöhnliches geschah. Wahrscheinlich waren die 120, so weit waren sie angewachsen. Wahrscheinlich waren sie schon im Tempel, wie es ja nach dem Gebot Gottes sein sollte. Die Männer sollten zum Heiligtum kommen. Vielleicht waren sie schon im Tempel. Man weiß es nicht genau, kann auch sein, dass sie sich in einem Privathaus aufhielten, aber 120 Leute in einem Privathaus, das ist schon eine Nummer, wissen wir nicht genau. Aber wir lesen das mal. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind das nicht alle, die hier reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn in seiner Muttersprache? Also wenn wir diesen Bericht auf uns wirken lassen, dann merken wir etwas von dem souveränen Wirken Gottes. Da passierte etwas, das konnte kein Mensch initiieren. Sie wurden erfüllt. Vom Himmel kam ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm. Manchmal erlebt man das ja so kurz, bevor das so richtig anfängt zu riechen oder so, kommt so ein richtiger Sturmwind oder so. Also so ein bisschen kann man sich das vorstellen, aber wie das dann plötzlich in einem Haus passiert, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also plötzlich so ein Sturmwind im Haus und dann kommen diese zerteilten Zungen wie von Feuer und setzten sich auf jeden von ihnen. Sie wurden alle erfüllt mit dem Geist und fingen an zu reden und zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen eingab. Und hier sehen wir, dass das, was der Markus geschrieben hat, was wir eben gelesen haben, sie werden in anderen Zungen sprechen, hier geschah es. Es war also nicht nur das persönliche Erleben der Jünger, sondern es geschah etwas um sie herum. Brausen und Feuerzungen, Wehen des Geistes und sichtbares Zeichen wie Feuer. Jetzt erfüllte sich das, was Jesus den Jüngern schon gesagt hatte. Er sagte nämlich: Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden oder Feuer auf die Erde zu werfen. Was wünschte ich lieber, es brennte schon. Also hier wurde etwas sichtbar auf einmal, welche Bedeutung die Feuerzungen haben, kann ich nicht erklären. Aber sie waren ein sichtbares Zeichen dafür, dass hier etwas geschah. Ein Feuer vom Himmel kam und die Herzen und die Menschen erfüllte, sodass das sogar nach außen sichtbar wurde. Das war ein Herzensanliegen Jesu. Wir lesen das ja. Was wünschte ich lieber? Es brennte schon. Also so ein Top-Wunsch von Jesus. Was wünschte ich lieber? Es brennte schon. Und hier passierte es. Es war offensichtlich die Kraftausrüstung, die die Jünger notwendig hatten, um kraftvolle Zeugen zu sein. Allgemeine Aufregung und Aufsehen. Das, stellt euch vor, das würde hier passieren bei uns. Das würde wie ein Lauffeuer durch Preetz gehen und die Leute würden sagen, was ist denn da los? Was passiert denn da? Furchtlosigkeit der Jünger. Die Jünger, die sich eher zurückgezogen hatten, weil sie Angst hatten, dass sie eventuell einkassiert werden würden oder sich auch verantworten mussten, Jesus nachgefolgt zu sein. Auf einmal stehen die da und verkündigen die Großtaten Gottes. Freiheit für Ungewöhnliches. Es war ihnen absolut egal, was die Leute sagten. Geh mal jetzt durch die Stadt und rede eine Sprache, die du selbst nicht verstehst. Sagen die Leute, du hast einen an der Klatsche. Oder du bist betrunken. Das war ja so der Eindruck. Betrunken, Freude, Gotteslob und bei den Zuhörern und bei den Zuschauern Bestürzung und Verwirrung. Die wussten gar nicht mehr, was sollte das bedeuten. Was ist da? Irritation. Es war offensichtlich so, dass die Jünger das Geschehen nicht kontrollieren konnten, sondern der Heilige Geist hatte die Regie übernommen, wie er es für richtig hielt. Und da ist es völlig wurscht, was die Leute dann sagen. Nur wenn wir singen und wenn wir beten, wenn wir das aufrichtig beten, tu was immer du willst, Herr, dann kann das bedeuten, dass Gott mit dir Sachen macht, die außergewöhnlich sind, sage ich mal, die für einige Leute schwer einzuordnen sind. Ob dieses Geschehen im Tempel oder in einem anderen Gebäude stattfand, ist nicht eindeutig beschrieben. Aber ich persönlich denke, es gibt gute Gründe, dass es im Tempel geschah, zumindest teilweise. Wo das jetzt im Einzelnen anfing und wo es endete, denn die Männer sollten ja an diesem Tag nach dem Gebot von Mose im Tempel sein. Aber ich sage das aus einem Grund, weil es für mich da auch einen Zusammenhang gibt. Nachdem der Vorhang im Tempel zerriss, als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, hatte der Tempel seine Bedeutung als Wohnstätte der Gegenwart Gottes eingebüßt. Der Tempel war nicht mehr der Wohnort der Gegenwart Gottes. Das Allerheiligste war sichtbar und entblößt. Und da wohnte Gott nicht mehr. Das Allerheiligste war nur noch eine Hülle aus Stein, ohne die Herrlichkeit Gottes. Ein paar Tage später wird der Stephanus, das lesen wir in der Apostelgeschichte 7, vor die Geistlichkeit geführt und muss sich verteidigen dafür, dass er ja auch einiges gegen den Tempel sagt. Und in dieser Rede können wir lesen in Apostelgeschichte 7, holt Stephanus erstmal aus dem Alten Testament von Anfang an und kommt dann zu der Zeit, wo David und Salomo lebten. Und da schreibt er, David war nun ein Mann, den Gott seine Gnade in besonderem Maß erfahren ließ. Deshalb bat er Gott darum, als Heiligtum für die Nachkommen Jakobs ein festes Gebäude errichten zu dürfen. Und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Und jetzt kommt Stephanus und sagt, aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Damit meint er den Tempel. Und wie antwortet er? Nein. Gott wohnt nicht in einem Tempel, in einem Haus, was von Menschenhand erbaut ist. Bei dem Propheten Jesaja heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde hat meinen Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr mir da bauen, sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Hat meine Hand nicht die ganze Welt geschaffen? Der Tempel als Gebäude blieb zwar ein Treffpunkt für Gottesdienste. Das lesen wir nachher in der Apostelgeschichte. Da trafen sie sich immer wieder noch im Tempel. Aber mit einem Unterschied. Der Heilige Geist, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes verlagerte Gott offensichtlich seine Gegenwart in das Leben der Gläubigen. Paulus schreibt im 1. Korinther 3, Vers 16 bis 17, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist Gottes Gegenwart in die Leben und in die Herzen der Gläubigen gekommen. Und das gilt auch uns. Einige haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Heiligen Geist und sagen, naja, der Heilige Geist ist so vielleicht der zweite oder dritte Vertreter von Gott oder so. Der Heilige Geist ist Gott. Mit dem Heiligen Geist kommt die Gegenwart Gottes in unser Leben hinein. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Mit dem Heiligen Geist kommt die Gegenwart Gottes in unser Leben hinein. Das ist so stark, Geschwister. Ich mache jetzt einen kleinen Schnitt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes geschah ja vor fast 2000 Jahren. Aber hat sich seit dem ersten Pfingsten immer wieder punktuell zu verschiedenen Zeiten ereignet in unterschiedlichen Gemeinden. Immer wieder neu. In der gesamten Kirchengeschichte und an diversen Orten geschah das immer wieder durch besondere Erweckungszeiten. Es ist klar, dass während der ganzen Geschichte immer wieder die wiedergeborenen Christen merkten, dass es außer der vom Heiligen Geist gewirkten Heilsgewissheit, die wir ja haben dürfen, steht im Römerbrief, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist so das Fundament unseres Glaubens. Aber zusätzlich zu diesem Fundament ist es immer wieder notwendig, Nicole hat das eben schon so ein bisschen angedeutet, immer wieder notwendig, den Heiligen Geist zu bitten, mit seiner Fülle und mit seiner Salbung zu kommen. Das ist nicht immer so auf einem Level. Wir haben Zeiten, da ist der Heilige Geist nicht so sichtbar und spürbar in unserem Leben. Und es braucht immer wieder offensichtlich Erweckungszeiten, wo der Geist Gottes souverän über seine Gemeinde kommt, die Gläubigen erfüllt. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine, ja, ich möchte mal sagen, Zeitenwende. Vor circa 120 Jahren entschloss sich ein Methodistenprediger namens Perham, die Bibel neu zu durchforsten und durchforschen, wie es sich mit der Geistestaufe verhält. Er hatte da 40 Studenten zusammengerufen in Amerika. Und diese 40 Studenten gingen ans Werk und durchforschten die Schrift und entdeckten den Zusammenhang von Geistestaufe und Zungenreden. Sie fanden einen biblischen Weg, um die Geistestaufe zu beten, und es funktionierte. Und das möchte ich ganz gerne mal aus einem Buch vorlesen. In Stone's Folly, so hieß diese Bibelschule, verbrachten Charles Perham und seine Freunde ihre Zeit damit, die Bibel zu lesen, Geschirr zu spülen, die Kuh zu melken, zu beten und solch einen sicheren Beweis für die Gegenwart des Heiligen Geistes zu suchen. In manchen Bibelschulen war das noch üblich, dass man so für den eigenen Lebensbedarf mitwirken musste. Im Dezember musste Perham auf eine dreitägige Reise. Bevor er Topeka verließ, gab er seinen Studenten eine Aufgabe. Lest in meiner Abwesenheit die Apostelgeschichte durch, sagte er. Schaut euch besonders gründlich jeden Bericht an, in dem die Geistestaufe zum ersten Mal empfangen wurde. Schaut, ob ihr irgendeinen konstanten Faktor, einen gemeinsamen Nenner finden könnt. Bei seiner Rückkehr herrschte in der Schule große Aufregung. Jeder Student hatte für sich alleine gearbeitet. Und doch waren sie alle zum gleichen Ergebnis gekommen. Sie hatten festgestellt, dass in allen 5 Berichten in der Apostelgeschichte, in denen die Geistestaufe zum ersten Mal empfangen wurde, das eigenartige Phänomen des Zungenredens entweder direkt erwähnt wurde oder aus den Schilderungen abgeleitet werden konnte. Das erste Mal trat das Phänomen an Pfingsten auf, haben wir ja gelesen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen in anderen Zungen. Und jetzt kommen die anderen 5 Beispiele, die man aus der Apostelgeschichte sehen kann. Die möchte ich jetzt nicht alle vorlesen, aber kann man nacharbeiten. Nach diesem Bericht von diesen Studenten, jetzt wurde Perham von der Begeisterung angesteckt. Könnte dies wirklich der Beweis sein, nach dem sie suchten? Es war spät am Abend. Ich frage mich, was wohl geschehen würde, sagte er, wenn wir morgen alle beieinander wären, um den Empfang der Geistestaufe genauso zu erbitten, wie er in der Bibel beschrieben wird, nämlich mit dem Zeichen des Zungenredens. 40 Studenten haben entdeckt, man kann darum beten. So, das war das Ziel. Das war ihr Ziel. Am nächsten Morgen vereinigten sich alle Bewohner von Stone's Folly, also von dieser Bibelschule, zu diesem Gebet. Sie beteten den ganzen Vormittag und bis in den Nachmittag hinein. Die Atmosphäre im Haus war gespannt vor Erwartung. Aber schließlich ging die Sonne unter und immer noch hatte sich nichts Ungewöhnliches ereignet. Gegen Abend um 7 Uhr, es war der Silvesterabend des Jahres 1900, erinnerte sich eine junge Studentin namens Agnes Usman an etwas. War es nicht so, dass viele der in der Apostelgeschichte beschriebenen Geistestaufen außer von Gebet auch noch von einer Handlung begleitet wurden? Wurde mit den Leuten, die die Geistestaufe empfangen wollten, nicht oft unter Handauflegung gebetet? Sie fand dann in der Bibel auch die Stelle, die ihr eingefallen war. Da stand es. In Samarien, in Damaskus, in Ephesus, immer war das Wort Hände zu lesen. Legt die Hände auf ihn. Da legten sie die Hände auf sie. Jetzt wird's spannend. Fräulein Usman suchte darauf Charles Peham auf. Sie teilte ihm ihre Überlegungen mit. Würdest du so für mich beten? Fragte sie. Peham zögerte so lange, bis er sich in einem kurzen Gebet über die Richtigkeit dieser Handlung klar geworden war. Dann legte er seine beiden Hände leicht auf ihren Kopf und augenblicklich und ganz ruhig kam ein Strom von Silben von ihren Lippen, die keiner von den beiden verstehen konnte. Einfach so, still und spektakulär, fing sie an, in Zungen zu reden. Die Pfingstler sehen das, was an diesem Silvesterabend des Jahres 1900 geschah, als eins der entscheidendsten Ereignisse in ihrer Geschichte, also unsere Gemeindegeschichte. Sie weisen darauf hin, dass man hier zum ersten Mal seit den Tagen der Urkirche die Taufe im Heiligen Geist suchte und das Reden in anderen Zungen als sicheres Zeichen oder als sicheres Merkmal erwartete. Und mit diesem Ereignis, Geschwister, ging die Post ab. 3 Jahre Erweckung. 3 Jahre Erweckung. Menschen bekehrten sich. Leute kamen zum Glauben, wurden geheilt. Es passierten Zeichen und Wunder. 3 Jahre lang. Eine Ausgießung des Heiligen Geistes um die Jahrtausendwende. Wir brauchen das. Manchmal brauchen wir es neu. Jetzt kann man natürlich fragen, was soll das denn überhaupt, das mit den Zungen reden? Wozu ist das überhaupt gut? Da könnte man eine extra Predigt drüber halten. Aber ich möchte euch ein markantes Beispiel noch vorlesen. Das hat mich so stark angesprochen. Die Azusa Street Erweckung dauerte 3 Jahre. Reiche und Arme kamen gleichermaßen, um zu sehen, was hier vor sich ging. Die Leute kamen aus den Nachbarorten, aus dem Mittelwesten, aus Neuengland, Kanada und Großbritannien. Es kamen Weiße und Farbige, Alte und Junge, Studierte und Ungebildete. Aus dem ganzen Land kamen die Reporter, um Untersuchungen anzustellen. Ob sie nun positive oder negative Berichterstattung machten, stets hatten sie eine gute Story aufzuweisen. Im Verlauf meiner eigenen Nachforschungen trat ich brieflich in Verbindung mit einem der wenigen noch lebenden Augenzeugen der Azusa Street Erweckung, nämlich mit dem Herrn McAllister aus Springfield. Er schrieb mir, dass er diese Versammlungen sehr oft besucht hatte und er wusste, eine ganz besondere, interessante Begebenheit zu berichten. Und jetzt berichtet er. Mein Bruder, der jetzt verstorbene McAllister, befand sich in Los Angeles, als sich folgende Begebenheit zutrug. Er hat sie mir weitererzählt. Und ich kannte dieses Mädchen Kathleen sehr gut und habe die Geschichte auch von ihren Eltern gehört. Dies geschah an dem Ort, der sich als Azusa Street Mission bekannt ist. Die Menschen kamen aus allen Teilen der Welt, um nachzuforschen, was hier passierte. Es gab dort einen großen Saal sowie einen oberen Söller, also einen Oberraum. Jahrelang war das Haus Tag und Nacht geöffnet. Täglich fanden 2 bis 3 Predigtgottesdienste statt. Und auf dem Söller wurde Tag und Nacht gebetet. Nach Abschluss der Predigtgottesdienste zogen sich Scharen zum Gebet auf den Söller zurück. Und wenn es wieder Zeit für die Predigt war, wurde eine Glocke geläutet und alle kamen zum Gottesdienst nach unten. Und jetzt geht's um Kathleen. Kathleen, zu jener Zeit noch ein Teenager, befand sich auf dem Söller. Ein Mann betrat den Raum und ging dann, da der Gottesdienst bereits begonnen hatte und er die Leute schon beim Beten hörte, auf den Söller. Im selben Augenblick, als er eintreten wollte, erhob sich Kathleen, getrieben vom Heiligen Geist, deutete auf den Mann, der oben an der Treppe stand, und sprach mehrere Minuten lang in einer ihr fremden Sprache. Sie wurde unterbrochen vom Läuten der Glocke, als die Leute zum Gottesdienst rief. Alle standen auf und gingen zur Treppe. Als auch Kathleen sich der Treppe näherte, nahm der Mann sie beim Arm und führte sie hinunter ans Rednerpult. Dort wartete er, bis im Saal Ruhe eingekehrt war, und sagte dann: Ich bin ein Jude und ich bin in diese Stadt gekommen, um dieses Sprechen in Zungen zu untersuchen. Kein Mensch in dieser Stadt kennt meinen Vor- und meinen Zunamen, da ich unter einem Decknamen hier bin. Auch weiß niemand in dieser Stadt meinen Beruf und irgendwelche anderen Angaben über meine Person. Ich höre mir Prediger nur zu dem einen Zweck an, dass ich ihre Predigt hinterher auseinandernehme und dann in meinen Vorträgen gegen die christliche Religion verwenden kann. Als ich den Raum hier betrat, fing dieses Mädchen an, in der hebräischen Sprache zu sprechen. Sie sagte mir meinen Vornamen, meinen Zunamen und auch, warum ich in dieser Stadt bin und was mein Beruf ist. Und dann forderte sie mich auf, Buße zu tun. Sie sagte mir Dinge aus meinem Leben, die unmöglich irgendjemand in dieser Stadt wissen kann. Und dann, so schließt der Brief, fiel der Mann auf seine Knie und weinte und betete, als ob sein Herz brechen würde. Wenn der Geist Gottes durch uns wirken kann, können Zeichen und Wunder geschehen. Fairerweise muss man sagen, dass es viele Ereignisse gab, auch in der Pfingstbewegung, in den Pfingstgemeinden, wo viel Menschliches sich vermischte mit Geistlichem und Kritik angebracht war. Die Pfingstbewegung hat ja dann auch viel Kritik von außen bekommen. Aber dazu hat Gott uns auch eine Gabe gegeben, nämlich die Gabe der Geisterunterscheidung. Auch das gehört dazu. Aber gerade in den Pfingstgemeinden hat sich nach meinem Eindruck, und wahrscheinlich stimmt ihr mir dazu, hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Verflachung der Geisteswirkungen ergeben. Es ist offensichtlich, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer wieder neu gesucht und erlebt werden muss, um Gottes Kraft so richtig zu erleben. Wir können, wenn wir wollen, das suchen. Wir können, wenn wir wollen, das suchen. In vielen Gemeinden wächst die Sehnsucht nach einer neuen, souveränen Ausgießung des Heiligen Geistes mit mitfolgenden Zeichen und Wundern. Auch hier in Schleswig-Holstein. Wir erwarten eine neue Erweckung, eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ein Event, da möchte ich jetzt so ein bisschen drauf zusteuern, ein Event liegt vor uns. Blue Flame ist eine Konferenz, Geschwister, wo schon lange gebetet wird, dass die Herrlichkeit Gottes neu in die Gemeinden kommt. Dass die Herrlichkeit Gottes neu erlebt wird. Blue Flame, so wurde uns so mitgegeben, uns Leitern mitgegeben, soll wie eine Landebahn sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte uns einladen, uns damit zu beschäftigen, einmal vom Gebet her natürlich, aber nicht nur unseren Fokus darauf zu richten. Kein Mensch von uns oder keiner kann uns daran hindern, wenn heute unser Wunsch schon so stark ist, neu vom Heiligen Geist berührt zu werden, können wir auch miteinander beten. Wir können um den Heiligen Geist heute beten. Wir können sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Du kannst mich erfüllen. Das hat er souverän während der Apostelgeschichte bei verschiedenen Gelegenheiten gemacht. Das kann er auch heute tun. Aber wir wollen das für unsere Gemeinden hier in Schleswig-Holstein. Und vielleicht gibt das ja auch einen Flächenbrand, wenn der Heilige Geist über die Konferenz kommt und das sich multipliziert in Schleswig-Holstein und vielleicht bis an, wer weiß wohin. Wir wollen ja keine Grenzen setzen. Aber Gott kann. Gott kann. Und wir sind eingeladen. Gott lädt uns ein. Gott lädt uns ein. Sagt, ich bin bereit, meinen Geist auszugießen, neu auszugießen. In der Schrift ist die Rede von Frühregen und Spätregen. Ich glaube, dass wir in der Zeit des Spätregens leben und dass die Zeit für den Spätregen Gottes jetzt so dabei ist, reif zu werden. Der Geist Gottes will wirken. Der Geist Gottes will kommen und will uns gebrauchen und will Menschen erreichen. Wollen wir dafür beten? Wollen wir unser Herzen öffnen? Vater, wir haben gebetet, dass wir Raum für dich schaffen. Und meine herzliche Bitte ist, Herr, dass du uns hilfst, Herr, dass wir alles das, was dich hindert, Herr, dass wir das erkennen und ausräumen, damit du Raum hast für das, was du auf deinem Herzen hast. Du willst noch so viel tun. Und vieles von dem, was du verheißen hast, ist in unserer Mitte noch nicht sichtbar, Herr. Aber wir möchten das gerne. Wir bitten dich, dass du kommst, Herr, und dass du uns erfasst und dass du uns zu lebendigen Zeugnissen deiner Kraft machst, Herr. So wie du es bei den Jüngern getan hast, so kannst du es auch bei uns tun. Und darum bitten wir dich jetzt, Herr. Ich möchte anbieten, wer nach dem Gottesdienst sagt, also toll, dass du darüber gesprochen hast, aber ich möchte es jetzt. Dann beten wir miteinander. Der Perham, als er mit dieser jungen Frau betete, der war noch nicht geistgetauft. Und trotzdem hat Gott dieses junge Mädchen geistgetauft. Er selbst hat es erst 3 Tage später erlebt. Also, wir dürfen demütig zu unserem Gott kommen und erwarten, dass er uns beschenkt. Amen. Für diejenigen, die noch keinen Flyer haben, draußen auf dem Ständer liegen diese Flyer für Blue Flame. Sprecht uns an, wer noch nicht angemeldet ist, bitte sprecht uns an. Wir finden einen Weg. Es wird eine richtig starke Zeit werden.
Wir wollen jetzt noch ein Lied hören. Und wenn du wirklich sagst, ich möchte das erleben, ich habe Sehnsucht, wirklich Gottes Geist in meinem Leben ja, zu erfahren, verändert zu werden, ihm wirklich diesen Raum zu geben in meinem Leben, dann komm einfach nach vorne, wir werden hier für euch beten.